Kennst du die Kraft, die von einem Segen ausgegangen ist in dein Leben? Hast du schon einmal gesagt, dieser Segen, der jemand über mich ausgesprochen hat, oder diese Handlung, die jemand an mir getan hat, die hat mich gesegnet über viele Jahre hinweg? Hat das schon jemand jemals erlebt? Oder hast du auch erlebt, wie jemand dich ganz praktisch gesegnet hat mit deiner Hilfe und du hast es ihm das ganze Leben lang nicht mehr vergessen? Segnen ist etwas mega Geniales. Und so kompliziert, wie es manchmal tönt, ist es eigentlich gar nicht. Wir haben ja heute Morgen diesen Segnungsgottesdienst für die Starter in die verschiedenen Lebensbereiche, vor allem in die Schule und in die Lehre. Und ich habe mir gesagt, okay, wir müssen was über Segen hören heute Morgen. Ich habe dieses Thema gewählt, die Kraft des Segnens. Und ich habe mir die Geschichte von Jonathan und David etwas angeschaut und habe dort was gefunden, was mich absolut fasziniert hat. Es bringt das Bild so schön rüber, wie tiefschichtig und wie langfristig Segen wirken kann. Ihr kennt die Geschichte von David und Goliath, oder? Sehr bekannt. Und danach gibt es noch so angehängt die Geschichte, dass danach die Philister besiegt worden sind. Die sind wirklich aus dem Land gejagt worden. Und parallel dann, dann beginnt die Geschichte, von der ich hier schon etwas antöne, die Geschichte einer Freundschaft zwischen Jonathan und David. Jonathan ist der Sohn von Saul, also der legitime Nachfolger, der Thronerbe des Thrones Sauls. Und er hat eine tiefe, echte, freundschaftliche Liebe. Ja, es ist mehr als freundschaftliche Liebe, es ist schon eine außergewöhnliche Liebe, die sich entwickelt. Und parallel zu dieser Liebe gibt es diese Geschichte von einer Hassliebe zwischen Saul und David. Es ist total geprägt von Hochs und Tiefs, die Beziehung zwischen Saul und David. Und sobald das Saul merkt, dass David ihn beerben wird, schlägt es in blanken Hass um. Und Saul will nur noch den Tod Davids. Und dann gibt es diesen Moment hier, wo in der Bibel in 1. Samuel 18, 1 bis 4 folgendes steht. Nach seinem Gespräch mit Saul fühlte sich Jonathan mit David tief verbunden und er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Von diesem Tag an behielt Saul David bei sich und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. Jonathan schloss mit David einen Freundschaftsbund, weil er ihn liebte, wie sein eigenes Leben, und besiegelte ihn, indem er ihm sein Gewand, seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte. Lass mich noch kurz beten. Heiliger Geist, ich lade dich herzlich ein, durch diese Predigt, durch deine Gegenwart, das Werk an unseren Herzen zu tun, das nur du tun kannst. Ich bitte dich, dass du uns die Schrift, diese Geschichte öffnest, jedem Einzelnen so, wie er es hören und sehen und verstehen muss heute Morgen. Und präge in uns etwas hinein, Herr, von deinem Himmel durch diese Geschichte. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Jonathan lernt David kennen und er liebt ihn. Und das sind zwei total unterschiedliche soziale Schichten, die da aufeinander prallen. Jonathan ist eigentlich der Reiche, der Wohlangesehene, der Mächtige. Und David ist nichts, jung, Hirte und hat eigentlich nichts vorzuweisen. Er hat keine Leibgarde, er hat keine Soldaten, die ihm folgen. Er hat diesen Sieg über Goliath errungen, das hat ihm viel Sympathie beim Volk eingebracht und er hat den Krieg gegen die Philister gewonnen, auch das hat ihm Sympathie beim Volk eingebracht, aber er ist eigentlich im Vergleich zu Jonathan, von seinem Stand her ist er nichts. Und als jetzt Jonathan einen Bund mit diesem Hirtenjungen schließt, ist das schon außergewöhnlich. Wir kennen die Geschichte von Prinzessin Diana und ihrem Prinzen. Da kamen diese sozialen Schichten zueinander und alle waren völlig entsetzt im Königshaus. Es war mindestens genauso schockierend, dass Jonathan so einen intensiven Bund mit David schließt. Und dann liest es sich so beiläufig, was Jonathan besiegelnd macht. Er macht einen Bund mit David, also er schwört ihm Freundschaft für immer und Treue und Gefolgschaft. Und dann gibt er ihm so tolle, schöne Geschenke wie ein Rock, Rüstung, Schwert, Bogen und Gurt. Oh, herzig, oder? Ja, man schenkt sich ja was, wenn man Freunde hat, oder? Nur, die Dinge, die Jonathan hier an David übergibt, die haben eine bestimmte Bedeutung. Jonathans Obergewand, Jonathans Rüstung, Jonathans Schwert und Bogen waren Zeichen seiner Thronerbfolge, seines Königtums, das auf ihn wartet. Das waren Herrschaftszeichen. Und Jonathan segnet David damit mit seiner Freundschaft, mit seiner Treue, die er ihm schwört. Und Jonathan segnet David damit, dass er auch auf sein Königtum verzichtet, das ihm natürlicherweise zusteht, indem er ihm symbolisch all diese Dinge übergibt. Schwert, Rock, Rüstung, Bogen. Das ist ähnlich dem, was Elia getan hat, als er seinen eigenen Mantel über Elisa warf und ihn damit berufen hat zu seinem Nachfolger. Jonathan tritt in die zweite Reihe zurück und wir lesen es nachher noch, dass er es auch wörtlich so ausspricht. Er tritt seinen Anspruch, seine Thronfolge an David ab, weil er weiß, David ist der Auserwählte, er wird König, Gott hat ihn gesetzt. Und jetzt wird David mächtig gesegnet durch Jonathans Freundschaft und diesen Verzicht auf den Thron. Und dieser Segen, den Jonathan damit weitergibt, macht noch viel mehr. Gott hat ja David auserwählt als Thronfolger. Und mit dem, dass Jonathan ihm Treue schwört und in die zweite Reihe zurücksteht und ihn so beschenkt, unterstützt er, pusht er, fördert er den Plan Gottes. Verstehen wir das? Er sieht die Berufung auf David, er sieht die Salbung und durch sein Handeln und seine Haltung, sein Segnen, macht er eigentlich, gibt er dem Ganzen, was Gott vorhat, einen Schub, Raum, Platz, unterstützt er das. Damit David in seine Bestimmung kommt, segnet ihn Jonathan auf ganz tolle Art und Weise. Er wird somit zum Unterstützer des Planes Gottes mit David. Wenn Menschen, die Gott lieben, andere segnen, hat das Folgen. Und diese Dinge, die bis hierher vielleicht aufgezählt wurden von mir, sind etwas abstrakt. So, wir sind nicht alle Bundesräte oder besetzen nicht Königshäuser dieser Welt und können uns nicht vorstellen, andere so zu segnen. Aber Jonathan hat auch ganz handfesten Segen, den wir nachvollziehen können, umgesetzt an David. In 1. Samuel 19, Vers 4 gab es die Situation, wo Saul mit seinem Sohn Jonathan diskutiert. Und Saul wütend ist und Saul sagt, ich werde diesen David umbringen. Übrigens hat Saul ungefähr laut einem alttestamentlichen Lehrer 21 Mal versucht umzubringen. Und in dieser Diskussion, wo Saul seine Pläne Jonathan offenbart, heißt es in der Bibel, und Jonathan sprach über David Gutes zu seinem Vater. Das ist vielleicht weniger abstrakter Segen, wenn wir uns bewusst sind, über jemanden etwas Gutes sagen bei einem anderen ist segnen. Dann gibt es eine weitere Situation, in der David entmutigt war, weil die Verfolgung von Saul ihm schon zusetzte. Da heißt es in 1. Samuel 23, Verse 16 bis 17, da suchte Jonathan David auf und ermutigte ihn in seinem Glauben an Gott. Hab keine Angst, sagte er zu ihm. Mein Vater Saul wird dich niemals finden, du wirst König über Israel werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das hat auch mein Vater erkannt. So, wie segnet Jonathan David hier? Mit Ermutigung. Er geht zu ihm, schaut ihn an, er spürt ihn, er fühlt mit und er ermutigt ihn, das schafft mein Vater nicht, dich zu töten. Also segnen mit gutes Reden über andere, segnen mit Ermutigung, das können wir alle, oder? Seid ihr noch da? Ja, wunderbar. Ihr seht auch so lebendig aus. Und nun geht diese Geschichte weiter. Leider kommen beide, Saul und sein Sohn Jonathan, in einem Krieg um. Und David wird dann König. Und dann geschieht etwas, das ganz normal war zur damaligen Zeit. In 2. Samuel 4,4 steht, Sauls Sohn Jonathan hatte einen Sohn namens Mephibosheth, der an beiden Beinen gelähmt war. Er war 5 Jahre alt, als die Nachricht vom Tod Sauls und Jonathans aus Israel eintraf. Da nahm die Amme das Kind und floh, doch in der Eile stürzte sie und ließ ihn fallen und seitdem war er gelähmt. Warum floh die Amme mit dem Sohn Jonathans Mephibosheth? Es war damals ganz normal, das war Kultur, dass man die ganze Verwandtschaft des toten Königs ausradiert hat. Das war kein Befehl Gottes. Das war Kultur damals. Man hat das Königshaus absolut abgemurkst, radikal ausradiert aus der Landschaft. Brutal. Und deshalb floh die Amme mit Mephibosheth, dem Sohn Jonathans. Leider ließ sie das Kind fallen und er war gelähmt von da an. Was nun geschieht, ist ganz außergewöhnlich. Und dieser Segen, der jetzt von David herkommt, der kommt wegen dem Segen, den David von Jonathan empfangen hat. Und er zeigt auch diese himmlische Haltung von David, der als Diener Gottes ganz barmherzig handeln will, an der Verwandtschaft von Saul. David sucht die letzten Verwandten von Saul und Jonathan. Das steht in 2. Samuel 9, 7 bis 13. Also wenn ich das alles lese, kann das zusammenfassen. David will nun schauen, ob irgendjemand vom Hause Sauls und Jonathans überlebt hat. Und er findet jemand. Und jetzt in Bezug darauf, dass es damals Kultur war, dass jeder Verwandte umgebracht wurde, hatte natürlich Mephibosheth Angst davor, gefunden zu werden. Und als er gefunden wird und ans Königshaus kommt, zu David kommt, erwartet er, dass ihm der Schädel eingeschlagen wird. Und David handelt jetzt komplett anders. Er gibt ihm Zugang zu seinem Königshaus und er sagt in Vers 13, und Mephibosheth, dessen beide Beine gelähmt waren, wohnte in Jerusalem, um dort täglich mit dem König zu essen. Das war das, was David für Mephibosheth getan hat, obwohl er zu dieser Verwandtschaft gehört hatte, die eigentlich ausradiert worden wäre und dessen Großvater ihn x-mal versucht hat umzubringen. Mephibosheth, dessen beide Beine gelähmt waren, wohnte in Jerusalem, um dort täglich mit dem König zu essen. Der sich verkrochen hatte, weil er Angst hatte, dass ihm das Leben genommen würde, wenn herauskommt, dass er der Sohn Jonathans ist, darf den Rest seines Lebens am Tische des Königs liegen und essen und ist versorgt für immer und Ewigkeit und ist in der Hand unter dem Schutz des Königs David. Ein phänomenales Wunder. Und das kam das hat den Beginn dort genommen, wo Jonathan David segnete und ihm Freundschaft und Treue geschworen hat, wo er ihm Rock, Schwert, Schild und was weiß ich da übergeben hat und in die zweite Reihe zurückgetreten ist und ihm diente bis zum letzten Moment. Dieser Segen erbt nun Mephibosheth, oder die Frucht dieses Segnens seines Vaters erbt nun Mephibosheth, der es nicht verdient hatte. Übrigens, das ist das, was Jesus die ganze Zeit mit uns tut oder für uns auch getan hat. Wir haben den Tod verdient aufgrund unserer Sünde. Jesus hat uns erlöst. Und wir dürfen jeden Tag am Tisch Gottes sitzen, bis an unser Lebensende, und von ihm versorgt werden, gesegnet werden, obwohl wir es nicht mit auch nur irgendetwas verdient hätten. Die Segenstat Jesu ist auf uns gekommen. Die Frucht davon hat uns getroffen. Wir sind am Königstisch Gottes lebenslang und dürfen essen und trinken von all dem, was Gott parat hat für uns. Mephibosheth erbt das, was Jonathan gesät hatte an Segen. Für mich ein sensationelles Bild dafür, wie gewaltig Segen sich auswirken kann. Wie er über mehrere Generationen hinweg Menschen treffen kann. Und der Segen war Freundschaft, Liebe, Treue, gutes Reden, Ermutigen. Diese Dinge hat Jonathan ausgegossen über dem Leben Davids und seine Kinder. Und seine Kindeskinder werden es noch weiter erben, die Frucht von diesem Segen. Die Möglichkeit oder die Kraft des Segnens dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen. Was Mütter und Großmütter an Gebeten, an liebevollen Geschenken, an Knuddeleien und Küssen ihren Enkeln manchmal aufdrücken. Und es wird manchmal mit Freude angenommen und manchmal mit weniger viel Begeisterung angenommen. Das ist ein Segen, der sich ständig in Frucht verwandelt im Verlauf eines Lebens. Also hört nicht auf, ihr Mütter, Väter, Großmütter, Großväter, eure Kinder zu segnen mit Liebe, mit allem möglichen Blödsinn, den ihr ihnen schenken könnt. Mit Gebeten, mit Proklamationen, mit prophetischen Worten, mit Ermutigung, mit Zuhören, mit gutes Reden. Es wird seinen Weg finden, weil ihr Kinder Gottes seid, weil der Geist Gottes in euch ist und Gott sieht, was ihr sprecht, sieht, was ihr tut, das nimmt und es in seinen Händen zu etwas ganz Gewaltigem, Segensreichen für eure Kinder und Kindeskinder verwandelt. Segnend durch diese Welt gehen. Das ist unsere Bestimmung. Gott ist ein segnender Gott. Wir sind in einer ganz besonderen Position vor Gott als seine Kinder. Wir sind seit dem Tod und seit der Auferstehung Jesu Christi, sind wir mit der Gegenwart des Heiligen Geistes in uns dermaßen mit viel geistlichem Besitz und mit noch mehr gesegnet und gefüllt, dass wir verschenken sollen, ja fast müssen, denn wir sind Botschafter Christi. Wir sind gesegnet, um zu segnen. Wir sind beschenkt, um zu schenken. Die Bibel spricht davon, dass Gott ein segnender Gott ist und es ist ein Wesensteil Gottes, uns nur Gutes zu geben. Weil Gott ein guter Gott ist, der schenkt und verschenkt und Gnade verschenkt für die, die es nicht verdient haben. Es ist ein tiefer Charakterzug, Gottes, Dinge zu verschenken an Leute, die es nicht verdient haben. Und wir funktionieren so stark in die andere Richtung. Es bekommt nur der etwas, der es auch verdient hat. Gott funktioniert dermaßen speziell darin, dass wir das Gute, was wir alles empfangen haben, schon fast gar nicht fassen können. Zu allen Zeiten wollte Gott, dass wir segnend unterwegs sind. Wir sehen das Abraham, Mose, Jonathan, David und so weiter. Wir sehen das. Und dann hat Gott im Neuen Testament festgehalten. 1. Petrus 2, 4. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Christus annimmt. Und dieser Vers ist sehr bekannt, 1. Petrus 2, 9. Aber ihr seid anders. Ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Das, was David lebte, diese Priesterschaft, dieses Erbarmen, diese Gnade gegenüber Mephibosheth ist etwas, was Gott in uns gesetzt hat, worin er uns hineinberufen hat. Wir sollen Priester sein, Priester Gottes, die segnend durch diese Welt gehen. Nicht nur, weil wir wissen, die Milchbüchli-Rechnung, irgendwann geht sie dann auf und wir werden auch noch nachgesegnet, oder? Sondern weil wir wissen, das ist Gottes Herz, das ist Gottes Charakter, das hat Gott in uns gelegt, zu segnen, wer es nicht verdient hat. Der Priester vertrat ja das Volk vor Gott im Alten Testament und Gott vor dem Volk, oder? Er vertrat das Volk im Opferdienst und im Austeilen vom Wort Gottes und Prophetie und so weiter. Und das ist auf uns übergegangen, das ist unsere Berufung von jedem einzelnen Kind Gottes. Wir sind alle berufen, das Wort Gottes weiterzugeben, mit allen zu teilen. Wir sind alle berufen, die Gaben, die wir erhalten haben, zu teilen. Wir sind berufen, den Segen, den wir erhalten haben, weiterzugeben. Wir können alle mitarbeiten an der Ausbreitung des Reiches Gottes, egal auf welche Art und Weise wir das tun. Sei es praktische Hilfe, Freundschaft, Gemeinschaft, Finanzhilfe, es wird Frucht tragen. Wenn wir es aus dem Herzen, aus der Ausrichtung auf Gott heraus tun, wird es eine Frucht tragen. Gott wird es multiplizieren. Wir dürfen nie unterschätzen, was wir für einen Stand haben und was es auslösen kann, wenn wir jemanden segnen und beschenken und unterstützen, unter uns, denn jeder von uns ist gesalbt wie ein David. Wenn wir die Berufungen durch Segnen voneinander unterstützen und fördern, dürfen wir nicht unterschätzen, was wir damit tun. Wir geben dem Plan Gottes Schub. Gebete, die wir sprechen, Segen, den wir beten, proklamieren, wird Frucht tragen. Und am Ende wird auch diese Frucht auf unser Leben, unsere Erben, unsere Kinder und Kindeskinder zurückfallen. Siehe Jonathan, David und Mephibosheth. Amen.